To Be on Pod, der Retro-Spiele-Podcast mit Björn und Christian.
Christian.
Björn, hallo.
Da sind wir wieder.
Ja, eine neue Ausgabe To Be on Pod. Und heute wird ein bisschen, ja, wie soll man sagen, militärisch.
Es wird militärisch, wobei der Aspekt bei diesem Spiel dann ja fast schon eher auf den Skill zu legen ist, als ja. Auf dem, was man da tut.
Das stimmt, ja. Ja, was spielen wir denn heute?
Heute spielen wir Desert Strike. Ich kenne das eher so vom PC. Ich glaube, du hast auch die PC-Version favorisiert. Später dann Super Nintendo habe ich tatsächlich auch gespielt. Aber das Spiel kommt vom Mega Drive.
Das kommt ursprünglich vom Mega Drive, genau. Das war mir auch gar nicht so bekannt, aber das war offensichtlich die Lead-Plattform.
Das war die Lead-Plattform, definitiv. Aber wir haben es ja halt auf dem PC gespielt, deswegen gehen wir hier eher so ein bisschen, ja, wir werden nachher Sounds vom Mega Drive hören, Super Nintendo und so weiter. Aber hauptsächlich PC-Version, da wir beide die gespielt haben, diese Version, auch wenn es die scheinbar eher schlechtere war. Und deswegen, da, Christian, kannst du mal den Text vorlesen der Verpackung?
Ja, das mache ich, gerne. Fliegen Sie mit Ihrem Hubschrauber AH-64 Apache einen verdeckten Angriff gegen einen gefährlichen Diktator. 27 schwierige Missionen. Zerstören Sie Panzer, Scuds und Atomreaktoren. Befreien Sie als menschliche Schutzschilde benutzte Kriegsgefangene und Geiseln.
Ja, kurz und knapp, weiß man Bescheid, was einen da erwartet.
Kurz, knapp, genau. Ja. Aber das trifft es ja eigentlich auch ganz gut. Ja,
also das Spiel kam ja damals raus nach dem ersten Golfkrieg, 1992. Und ich habe das ja damals mit meinem Bruder zusammen, haben wir es relativ zeitnah gekauft. Also sobald die erste CD-ROM-Variante rauskam, wir haben damals fast alles gesuchtet, was auf CD-ROM war, ist gekauft worden. Und das Spiel war mit dabei. Und wenn man das heute jetzt so liest, dann wird viel gesagt, ach ja, im Kontext vom Golfkrieg und ein bisschen schwierig und so.
War mir egal. Der Untertitel heißt ja auch Return to the Gulf.
Ne? Ja, also genau, Return to the Gulf. Zurück zum Golf. Heißt es. Und schwierig, ne? Also heute würde man sagen, ja, vielleicht eher so vom Kontext her nicht ganz so passend, aber mir ist das damals nicht so bewusst gewesen.
Wir haben das ja schon mal bei Blue Max gesagt, diese ganzen Kriegsszenarien in Spielen, das ist nicht das, worum es uns ging und auch den meisten anderen Spielern sicherlich nicht. Das haben wir auch in den Reaktionen mal zu dem Podcast ja erfahren, haben auch einige zugestimmt. Das ist halt so und auch man muss auch sagen, das geben wir ja auch noch drauf ein, aber die Story des Spiels ist ja erdacht, ja.
Ist ist nicht man das muss auch sagen, dass es oft wie oder ich sag mal wie fast immer ist, diese Eindrücke werden ja eher von außen in die Community getragen, als dass sie wirklich den Leuten bewusst ist. Das ist die gleiche Debatte wie bei den, ich sag mal, Killerspieldebatten, die wir schon erleben mussten. Diejenigen, die das wirklich zocken, denen ist das
relativ wurscht,
relativ wurscht und es hat auch keinen Einfluss, keinen negativen, also meiner Meinung nach. Ja. Aber anderes Thema, wir sind aber jetzt bei Desert Strike.
Genau, kommen wir erstmal ein bisschen zu den Fakten, würde ich sagen. Also Genre, wir würden sagen Action-Flugsimulation, kann man erstmal so stehen lassen.
Ja, mehr Action als Simulation.
Es ist mehr Action als Simulation, gut, Entwickler und Publisher, in diesem Fall Electronic Arts. Erscheinungsjahr haben wir schon gesagt, 1992, Plattform, Lead-Plattform, Mega Drive, aber dann aufgrund des Erfolgs ja auf unzähligen anderen Systemen auch rausgekommen. Amiga, DOS, das Master System, Game Boy, Game Boy Advance, Game Gear, Super Nintendo, Atari Lynx. Also da wurde sehr viel bespielt am Ende des Tages. Somit kam es auch auf diversen Medien raus, sprich entweder Diskette oder eben ein Modul oder halt auch eine CD-ROM. Eine spezielle Engine haben wir jetzt hier zwar nicht, aber man muss schon sagen, das war nichts Neues, da gehen wir auch mit der Grafik nochmal drauf ein, aber durchaus hat das, ich finde, dieses Spiel hat so ein Es fühlt sich an wie eine Engine, weil wir sehen das auch in den Nachfolgespielen. Es sieht ja quasi immer ähnlich aus, aber gehen wir nachher drauf ein.
Ja, das stimmt. Es sind viele Sachen, die sehr ähnlich aussehen.
Genau. Ja, entsprechend die Steuerung auf natürlich alle möglichen Arten ausgeweitet, sei es Gamepad, Maus oder Tastatur. Dann kommen wir mal zur Altersfreigabe. Da hat man natürlich aufgrund des Szenarios eine USK 16 verpasst, wobei man sagen muss, das war zu dem Zeitpunkt damals. War das 92 schon die ein? Das wurde wahrscheinlich später einsortiert, oder? Ich bin gerade ein bisschen überfragt.
Ich bin der Meinung, dass das da schon so war. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es relativ hoch eingestuft. Also es hatte definitiv eine Einstufung, man konnte es nicht einfach so kaufen.
Ja.
Gut, und damit ist eigentlich dieser Aspekt von wegen, kann man so ein Spiel denn bringen oder nicht, ist für mich dann schon erledigt, weil es hat eine Alterseinstufung und wer es einem Achtjährigen gibt, der
muss das halt selber verantworten.
Der muss das selber verantworten, richtig. Ja, auch sehr interessantes Spiel war, das werden wir auch im Laufe dieses Podcasts mit Sicherheit öfter mal rauskristallisieren. Das Spiel war sehr erfolgreich und hatte dementsprechend auch viele Nachfolger.
Ja.
Und sehr zügig hintereinander sogar schon. Also 93 kam schon Jungle Strike, das haben wir damals auch sofort gekauft. Und danach kam 94 Urban Strike und 96 Soviet Strike und 97 Nuclear Strike. Und das haben wir aber tatsächlich, also mein Bruder und ich, dann nicht mehr gekauft. Wir haben mit Jungle Strike aufgehört, wobei wir Jungle Strike auch super fanden, genauso wie Desert Strike. Aber man muss sagen, diese Szenarien wurden nachher so abstrakt, dass man da nicht mehr mitgegangen ist. So, und aber das, wie gesagt, am Rande, wir gehen sowieso noch näher drauf ein. Erstmal springen wir praktisch, ja, klar, Christian hat schon gesagt, die Lead-Plattform Mega Drive, und daher befassen wir uns hier auch eher mit den Entwickleraspekten der Mega Drive-Version und gehen nicht auf die anderen ein. Die haben teilweise auch die haben natürlich die Einflüsse, kommen alle von der Mega Drive-Version. Mhm. Aber wir gucken uns hier dann mal 3, 4 wichtige Personen an.
Ja, genau. Die Programmierung, die hat Mike Posen übernommen. Und das Interessante dabei ist, dass Desert Strike auch tatsächlich sein Erstlingswerk war. Eigentlich kommt er aus dem Maschinenbaubereich und hatte noch nie ein Spiel entwickelt. Muss man sagen, das war ein sehr erfolgreiches Erstlingswerk. Kann sicherlich auch nicht jeder drauf zurückschauen, dass er das so gemacht hat. Ja, und er hat damals tatsächlich auch nur Projekte für Electronic Arts realisiert.
Ja, also Projekte vorher gemacht für Electronic Arts, die aber nichts mit Spielen direkt zu tun hatten. Und daher ist das schon sein Erstlingswerk in dem Sinne und dann gleich sowas Erfolgreiches, echt super.
Hut ab,
genau.
Helm
und dann
ab.
Dann haben wir beim Art Design, sag ich mal, Paul Vernon oder Fernen. Und der ist insofern interessant, der hat sehr viele Projekte schon weit vor 92 im Spielebereich gemacht. California Games 1 und 2. Kennt wahrscheinlich so gut wie jeder. 4x4 Off-the-Road Racing habe ich auch sehr viel gespielt.
Ja.
John Madden Football hat er mitgewirkt. Road Rash, auch allseits bekannt. Dann die PGA Tour Golf für Electronic Arts. Und tatsächlich Projekte auch in der neueren Zeit, nämlich Iron Man VR für die PlayStation, Days Gone und Uncharted 4, die Exklusivtitel der PlayStation 4. Auch interessant und hat sogar bei Sims 2 mitgewirkt. Also der Mann hat sehr früh angefangen und ist immer noch dabei und macht Spiele. Sehr interessant.
Interessant insofern auch Amy Henning für Additional Arts zuständig. Nämlich auch aktuell noch zu finden oder bei aktuelleren Spielen. Game Director von Uncharted 1, Creative Director Uncharted 2 und 3, Director Legacy of Kane-Reihe und auch viele andere interessante Titel in der Vita sozusagen. Battlefield Hardline, Uncharted, Golden Abyss, Uncharted 4 und so weiter und so fort. Also,
ja, also wirklich viele interessante Projekte dabei. Klar, stark Sony-basierend, aber da sind auch von anderen Projekten Dinge dabei. Ja.
Genau.
Und dann haben wir hier noch den Technical Director von Desert Strike. Das war Carl May. Und der hat auch ein paar interessante Sachen mitgemacht. Den habe ich eigentlich auch nur aufgeschrieben. Ja klar, Road Rash und Skate or Die 2 hat er mitgemacht. Aber das Interessante, der hat auch bei Maniac Mansion mitgemacht. Und das haben wir ja in Folge 5 besprochen. Daher, das hat direkt ins Auge gestochen. Ich so, Moment mal, den hast du doch schon mal irgendwo. Daher nochmal den kleinen Verweis auf Maniac Mansion Folge 5, unsere wahrscheinlich bisher erfolgreichste Folge. Wer die verpasst hat, nochmal reinhören.
Unbedingt, ja. Und auch noch möchten wir auch noch erwähnen, Rob Hubbard für Musik zuständig. Den kennt man insbesondere wirklich von vielen C64-Projekten. Da hat er sich einen richtig großen Namen gemacht. Also wirklich diverse Spiele in seiner Vita, aber auch neuere Spiele natürlich. Können wir ein paar nennen. Skate or Die 1 und 2, Gold Runner, Power Play, Hockey, Populous, Indianapolis 500, Road Rash 1 und 2, NHL Hockey und so weiter. Wing Commander 3. Ich glaube, die Liste ist unendlich, wo er mitgewirkt hat.
Ja, also was natürlich auffällt, sind natürlich also bis auf die Leute, die schon beim C64 erfolgreich waren, da gibt es aber viele, die auch nachher noch Projekte zusammen oder erfolgreiche Projekte im Nachgang gemacht haben. Also das Spiel scheint auch karrieretechnisch bei denen viel gebracht zu haben. Wenn man sich das so anschaut, viele machen da jetzt noch was, ne?
Ja, absolut. das ist so.
Genau. Jetzt müssten wir eigentlich noch mal so ein bisschen da übergehen zu der Geschichte. Was macht man in Desert Strike überhaupt?
Ja, also wir haben es eben gesagt, das Simulationscharakter, den muss man ein bisschen ausklammern. Es ist schon, im Kern ist es ein Shoot-em-up-Spiel mit Strategieelementen, würde ich es einfach mal sagen, oder?
Ja, also das trifft es wirklich besser. Es ist halt in der Beschreibung, die man so genannt bekommt, fällt halt dieser Begriff, aber Simulation sehe ich hier überhaupt gar nicht.
Ja. Das Interessante ist, also man fliegt mit dem Apache-Helikopter, man hat eine isometrische Perspektive, das würde ich erstmal sagen, ist so das Charakteristische, wenn man sich das Spiel anschaut. Man muss eben in diesem Apache Levels bestehen, beziehungsweise innerhalb der Levels gibt es mehrere Missionen, die zu erfüllen sind. Und die sind im Grunde genommen, ich glaube, das Fordernde ist einfach, die strategisch so zu planen, mit Waffen, welche ich mit an Bord habe und so weiter, dass ich die dann eben schaffen kann in einer sinnvollen Reihenfolge.
Ja, genau. Ja. Und das Gute dabei ist halt, wo wir ja heute schon mal bei dem Aspekt waren, von wegen der militärischen Geschichte und die Nähe zum Golfkrieg, es fällt sofort in der Mission 1 auf, weil sie haben es, also meiner Meinung nach haben sie die Thematik super gelöst, indem man nämlich mit diesem Hubschrauber, was rein auf den Hubschrauber zu beziehen ist, oder wenn man jetzt dann den realistischen Aspekt sieht, ist mit dem Hubschrauber nicht möglich, nämlich man führt eigentlich Rettungsmissionen durch.
Ja.
Und muss dann versuchen, einzelne Männchen einzusammeln. Ja. Das ist eigentlich mit dem Hubschrauber so nicht logisch und nicht möglich, aber als Spielaspekt fand ich das sehr gut eigentlich. Das ist so ein bisschen wie bei Choplifter, ne? Haben wir es ja auch, ne?
Genau, also man kann mir ja kurz erklären, man fliegt also über dieser isometrischen Ansicht dann über die Landschaft sozusagen, über die Wüste in dem Fall, und man findet dort entweder einfach schon rumlaufend irgendwelche Männchen, die man retten muss, oder die ergeben sich dann erst, wenn man Ziele zerstört hat, dann laufen die da auch manchmal raus. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal gespielt habe, und ich sah einfach nur ein Männchen rumlaufen. Ich dachte, ich habe einen Helikopter, ich muss schießen. Und es war natürlich in dem Fall das Falsche.
Das zeigt das aber auch wirklich. Zur damaligen Zeit war es eher normal. Es bewegt sich, schießen.
Ja.
Und so, das war normal. Und dass die Männchen aufgesammelt werden sollten zu dem Zeitpunkt, das war gar nicht mehr so präsent. Deswegen Idee, schießen.
Es war ja auch, muss man ja auch sagen, Learning by Doing, solche Spiele hatten ja auch kein Einführungslevel oder sowas. Eigentlich ging es los und du musst gucken, ausprobieren. Ja, das hast du erste gemacht und dann steht da eben, du hast da leider gar friendly fire, wie man so schön sagt.
Ja.
okay, lernt man draus, beim nächsten Mal macht man es anders. Ja, und so da erinnere ich mich auf jeden Fall dran. Das war der erste Schockmoment. kommen wir nochmal ein bisschen auf den Hubschrauber zurück und das, was einem da überhaupt zur Verfügung steht. Man hat also mehrere Waffen an Bord sozusagen. Es gibt erstmal das Maschinengewehr, was ich.
Standard, die Standardbewaffnung, ja.
Und dann hat man die sogenannten Hydra-Raketen, die also schon ein bisschen durchsetzungsfähiger sind. Und dann hat man noch die Hellfire-Raketen. Und es ist abhängig davon, die Stärke der Waffe sozusagen, wie viel ich überhaupt mit mir führen kann. Und das war für mich auch immer schon ein wichtiger Aspekt, nämlich das entscheidet ja ganz stark darüber, ob ich die Mission überhaupt schaffe. Das heißt, wenn ich hier alles, ich kann ja alles mögliche falsch machen. Ich kann alles verballern und habe dann nicht mehr genug, um irgendwas zu zerstören. Ich habe, also ich muss wirklich haushalten sozusagen damit. Was dazu führt, dass ich die Mission tatsächlich öfter probieren muss, gucken muss, was ist der beste Weg.
Ja, du musst diesen besseren Weg dann auch lernen und auch gucken, nehme ich jetzt lieber weniger Hellfire-Raketen mit oder doch wieder eher mehr Hydra-Raketen und dann auch die Herangehensweise, welche Ziele zerstöre ich jetzt als erstes und welche kann ich überhaupt als erstes zerstören, wo fliege ich wie ran, also da waren auch viele taktische Elemente dabei und diese Bewaffnung gehörte halt dazu.
Ja. Ein anderes taktisches Element ist die Panzerung, die man hat. Das heißt, man kann durchaus etwas gegnerisches Feuer erstmal abhaben, aber irgendwann ist halt Ende. Und es ist so, wenn ich abstürze, ich glaube, standardmäßig kann ich dreimal, darf ich glaube ich. Ne? Ich glaube, drei Leben sind es.
Ich meine auch, das wären drei gewesen, ja.
Mehr ist dann halt nicht. Das heißt, ich muss schon aufpassen, dass ich da nicht zu oft ins feindliche Feuer gerate sozusagen. Und eine andere taktische Komponente ist dann, wir haben es gesagt, man kann Männchen retten an Bord holen mit, man fliegt die einfach an, dann kommt die Leiter raus, das Männchen springt auf, aber irgendwann ist halt auch der Platz belegt sozusagen im Hubschrauber, dann muss ich nämlich erstmal wieder zurück zur, in Anführungsstrichen, Basis und alle wieder aussteigen lassen und dann kann ich erst die nächsten einsammeln. Aber was sind denn so, Björn, was sind denn so typische Missionen, die ich innerhalb so einem Level zu erfüllen habe?
Ja, also wie erwähnt, diese Rettungsmission mit den Männchen zu retten, dann musste ich aber auch Radarstationen zerstören oder gegnerische Panzer. Das sind so die Dinge, die ich da tun muss.
Es gab doch auch, ich erinnere mich noch daran, dass es, glaube ich, auch schon direkt in dem ersten Level, dass man da so einen Agenten quasi irgendwo findet, der eigentlich gefangen ist.
Ja.
Und dann muss man den quasi einsammeln. Der kennt dann wieder neue Ziele, dann muss man ihn irgendwo abliefern.
Ja, richtig. Also das wird einem ja auch, das haben wir so ein bisschen unterschlagen. Es gibt natürlich vorher ein Mission Briefing.
Oh ja, stimmt.
Das wird ja gemacht und da erfährt man halt diese Dinge. Und sozusagen, um dann weitere Mission Briefings machen zu können, muss ich natürlich dann diese Informationen durch diese Spione irgendwo, ja, muss ich haben, sonst komme ich nicht weiter. Aber im Endeffekt ist es das, das grobe Spielprinzip.
Ja. Fällt mir gerade noch ein, es gibt natürlich noch ein taktisches Element oder ein strategisches Element, was man nicht vergessen darf. Man hat auch irgendwann einfach keinen Treibstoff mehr.
Ja, richtig.
Also das heißt, man muss auch immer rechtzeitig wieder auftanken. Das macht man, indem man halt Treibstofffässer aufsammelt.
Ja.
Es gibt ein paar, die sind einfach so platziert, die kann man nicht übersehen. Aber es gibt eben auch welche, die sind versteckt und das muss man auf jeden Fall immer im Blick haben.
Ja, also am Anfang startet man ja in der Regel von diesem Flugzeugträger oder was das da ist, also von einem Schiff und das ist halt auch ganz interessant gemacht. Dann kann man halt mal gucken, wie man da diese Landposition anfliegt.
Ja. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht gesagt, wer eigentlich der Bösewicht ist.
Ja, du meinst im Prinzip unseren Plot,
den wir unser Plot, den können wir ja mal ein bisschen grob aufbröseln.
Ja.
Also es gibt hier einen, ich finde den Namen so lustig, einen Diktator, der sich selbst als Diktator hier installiert hat, den Kilbaba. Und diesen Bösewicht, den gilt es also daran zu hindern, seine Macht auszuweiten, denn sein Ziel ist der Bau von Atombomben. Und das gilt es eben innerhalb dieser Mission zu unterbinden.
Relativ. So sieht es aus. Und dann schickten die Vereinigten Staaten den namenlosen...
Den Namenlosen, genau. Das ist der Spieler, genau, das ist von selbst, ja. Und der Namenlose darf noch einen Co-Pilot darf Co-Piloten mit an Bord nehmen. Und die kann man sich quasi vor Beginn der Mission aussuchen. Und die haben auch tatsächlich ist im Grunde genommen wieder das nächste strategische Element.
Ja,
die haben ja unterschiedliche Eigenschaften.
Zumindest. Ja, also es gibt ja viele Leute, die einfach nur sagen, das ist so eine Ballerei, so eine Actionballerei und fertig. Ja. Aber diese ganzen Aspekte, die summieren sich natürlich. Wenn man jetzt überall falsche Entscheidungen trifft, dann wird es schwierig, diese Mission, also egal wie gut mein Skill ist, es wird doch eher schwieriger, die Mission dann auch zu schaffen.
Ja.
Und das muss man schon sagen, das ist eher eine Besonderheit gegenüber anderen Spielen, die das vorher ähnlich gemacht haben. Dazu gehört natürlich auch die ISO-Perspektive, die auch anders ist als bei Spielen, die das vorher auch machen wollten oder wie auch immer. Ja, also da merkt man das schon und dass es überhaupt auch diesen Plot gibt.
Ja, ja, richtig.
Das ist eher so, klar, der ist plump, der ist schlicht, der ist einfach, ja, mag alles sein, aber die Missionen, die sind halt dementsprechend auch immer schön mit einer Story aufeinander aufgebaut und das bringt das ganze, ja, dieses ganze Flair des Spiels, die ganze Atmosphäre, die ist absolut stimmig. Fängt schon mit dem, ich sag mal, Einspieler an im Spiel und geht dann über die Mission Briefings bis hin zu den Missionsinhalten. Und das Spiel ist von Anfang bis Ende stimmig.
Ja. Also, du hast recht, wenn man loslegt, das war auch meine erste Erfahrung, man hat erstmal das Gefühl, man muss alles wegballern. Ne? Wie eben gesagt, das ist nicht gut. Und dann merkt man ja erst Stück für Stück, okay, ich muss hier tatsächlich ein bisschen mit Köpfchen vorgehen. Also das eine ist natürlich das Fliegen als solches ist nicht schwer, aber halt, ich sag mal, ja, die gegnerischen Raketenwerfer oder was auch immer effektiv auszuschalten, ja, also das ist dann sozusagen, kommt viel zusammen. Merkt man auf den ersten Blick vielleicht nicht, aber das ergibt sich dann im Laufe des Spiels.
Ja, richtig, genau. Also wie gesagt, das ist schon wesentlich vielfältiger, als der Anfang das erahnen lässt. Ja, Christian, da kommen wir noch zur Grafik. Da gibt es auch ein bisschen was zu sagen.
Genau, ja, wir haben schon angesprochen, es handelt sich hier um eine isometrische Grafik mit, ja, 3D-Modellen. Das hat schon, ich habe es gesagt, das hat schon so einen typischen Look für dieses Spiel irgendwie, ne? Es ist, ich weiß nicht, ob es war vielleicht nicht bahnbrechend, was da gemacht wurde, ne? Das kann man jetzt nicht sagen, aber.
Nein, aber es war auch nicht schlecht oder so. Ja, also das war schon gut gemacht. Es war total passend für das Spielprinzip. Also das Spielprinzip hat super zur Grafik gepasst oder umgekehrt, je nachdem, wie man es sehen will. Und so gesehen, ja klar. Hast recht, es wurde nichts Neues gemacht und es haben andere auch schon gemacht.
Vielleicht
aber
war die Kombination, die Art des Spiels, im Grunde genommen ein Shoot'em'up, wie auch immer, aber eben in dieser Perspektive, vielleicht diese Verknüpfung von allem, so das hat es dann wahrscheinlich am Ende besonders gemacht.
Genau, und was man natürlich dabei auch sagen muss, die Grafik lief ja auf so gut wie allen Systemen sehr flüssig und man hat eine sehr gute Übersicht auch gehabt. Also klar, auf den Handheld-Systemen vielleicht nicht so wirklich, Bildschirm klein, aber natürlich auf dem Heimcomputersystem oder auf dem PC oder so, man hat eine sehr gute Übersicht gehabt und konnte halt auch dann gut gucken, wo geht's hin und wie fliege ich das an und so. Ja. Also das hat diese isometrische Perspektive und diese guten Modellierungen, die haben das echt gut rübergebracht, ja. Genau, und ein weiterer Aspekt ist natürlich in dem Spiel, finde ich, auch sehr ausgeprägt, Sound und Musik.
Ja.
Da muss man auch sagen, dass bis auf wenige Ausnahmen ja Electronic Arts sich die Mühe gemacht hat oder zumindest die Umsetzungsteams, die ihn ja nachher portiert haben, den Sound so auch auf jedes System ein bisschen abzustimmen. Das werden wir gleich mal hören. Bei den Intro-Sequenzen wir fangen jetzt natürlich an mit der Lead-Plattform, mit dem Mega Drive, machen dann mal die SNES-Variante, gehen dann auf Amiga und PC über und da kann man mal so ein bisschen hören, wie so die Anfangs-Startmusik ist und wie tatsächlich stark angepasst das ist. Ich habe es eben schon mal so ein bisschen im Probelauf mit dem Christian angespielt und Christian hat sofort erkannt, welches die Super Nintendo-Variante war.
Ja, das stimmt.
Ja, dann mal Sound up.
Sound up. We'll be right back.
Ja, Christian.
Ja, also ich finde, also man muss schon sagen, man stimmiger Soundtrack in Summe. Und ja, wie gesagt, die Super Nintendo Version, die einfach, weil ich halt kenne, habe ich das auch vorhin dann beim Hören, konnte ich das sofort sagen. Die Mega Drive Version kannte ich ja vorher noch gar nicht, aber die scheint sehr ähnlich, sehr nah dran zu sein.
Sehr nah dran. Also Unterschiede gibt es halt bei der Amiga oder bei der PC-Version.
Genau.
Das sind andere Soundtracks genommen worden und es ist einfach so ein bisschen andere Art von Musik. Klar, auch stimmig auf das Thema. Und ja, klar, also das ist so der Aspekt. Aber man merkt halt, überall so ein bisschen Herzblut reingeflossen und es funktioniert auf allen Systemen sehr gut, auch wenn es sehr unterschiedlich ist.
Ja,
ja, und was wir uns halt auch nochmal anhören wollen, sind diese von diesen genau wieder vier verschiedenen Systemen, Mega Drive, SNES, Amiga und PC, die ja, Spielsounds, die hören wir uns jetzt auch einfach nochmal an.
Ja.
Christian, was sagst du dazu?
Da ist man direkt wieder im Spielgeschehen drin.
Ja, direkt wieder im Spielgeschehen. Ja, die sind teilweise, hört sich dann, ich sag mal in Anführungsstrichen, billig an, aber das hat damals schon sehr gut funktioniert.
Ja.
Und mit dem bestehenden Soundsystem, das war schon sehr toll gemacht, ja.
Ja, also insgesamt muss man sagen, die ganze Soundkulisse, sei es jetzt Musik oder eben die Soundeffekte, ich finde, das hat insgesamt gut gepasst. Das war ein stimmiges Bild. Ja, also.
Ja, genau. Und das ist halt wirklich echt gut gemacht worden. Man hat diese Musik gehabt und auch diese wirklich, also die situationsbezogen passende Musik. Das haben wir im Intro gesehen, das haben wir in den Menüs gesehen, das haben wir aber auch, was heißt gesehen, ne, gehört. Und wir haben es auch gehört im Mission Briefing, wo
genau,
auch
Briefing.
Da wieder eine separate Musik ist. Und natürlich dann nachher auch diese ganzen Ingame-Sounds mit den Raketen, die man da losschickt, das Hubschraubergeräusch selbst ist auch stimmig. Das hört man immer am Anfang von den Soundfiles. Oder halt auch, wenn ein Mensch, wenn diese Leiter rausgeht, dieses kernige Geräusch dazu und dann halt natürlich auch die Bordkanone, die dann ja am meisten eingesetzt wird.
Ja.
Das ist schon also soundtechnisch ganz gut gemacht, überall schön passend. Ja, das haben damals, ja, hat nicht jedes Spiel so gut und passend gemacht wie dazu. Schon viel Aufwand ins Sounddesign geflossen, meiner Meinung nach.
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, das hat durchaus auch dazu beigetragen, dass das Spiel so erfolgreich war. Also das ist schon Ja, ein guter Punkt.
Also, ja, definitiv. So. Ja.
Genau, dann können wir mal noch kurz auf die Steuerung eingehen. Ich weiß, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie ich es damals auf dem PC gespielt habe, um ehrlich zu sein. Ich weiß natürlich, die Super Nintendo-Version spielt man natürlich mit dem Gamepad, ist ja klar. Und die funktioniert extrem gut. Vielleicht kannst du dich noch besser an die PC-Version erinnern.
Ja, ich habe damals zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon ein Gamepad gehabt auf dem PC. Das hatten natürlich nicht viele, aber ich habe damals ja auch viel Geld. Also ich habe sowieso viel Geld in meinen PC gesteckt. Ich hatte ja den 486er, dann relativ schnell, also fast als Early Adopter mit einem CD-ROM-Laufwerk und einem Soundblaster ausgestattet. Aber auch in die Steuerungsutensilien habe ich viel Geld reingesteckt. Ich habe sehr früh ein Lenkrad damals gekauft oder halt diesen Gravis-Analog-Joystick. Erst als normale Variante, später als Pro. Habe ich praktisch immer gekauft und habe dann auch ein Gamepad von Gravis gekauft. Und das wird eine der Spiele gewesen sein, mit denen ich das gemacht habe. Ich kann mich auch nicht explizit dran erinnern, aber ich war auch jetzt nie abgeschreckt, die Tastatur zu nutzen. Also,
ja, das war bei PC-Spielen,
wenn ich das jetzt auch so gemacht habe. Habe aber das Spiel ja später auch auf dem Super Nintendo gespielt und da hatte ich eigentlich das Gefühl, dass ich sehr viel Kontrolle hatte.
Mhm. Ja. Genau. Also, wie gesagt, die ging gut von der Hand, das hat gut funktioniert, würde ich jetzt erstmal.
Ja, das war jetzt nicht so, wo man jetzt sagen muss, als absolut positiven Aspekt, das ist jetzt total das Mega-Ding gewesen, aber es ist scheinbar nicht negativ aufgefallen. Ich würde es eher als positiven Aspekt nehmen.
Ja.
Ja, Mehrspielermodus, ja.
Den sucht man.
Den sucht man, vergebens, ja.
Aber ja, es ist aber auch. Gut, ja. Man hätte vielleicht irgendwas Kooperatives machen können, ich weiß es nicht.
Ja,
aber
also ich bin da so ein bisschen. Warum nicht? Warum nicht? Also warum nicht zwei Spieler? Also der AH64 hatte eigentlich zwei Sitzplätze, wo wir ja schon mal gesagt haben, naja, die Leute nur aufzunehmen, geht eigentlich gar nicht mit dem Hubschrauber. Aber jetzt mal abgesehen davon. Warum nicht? Einer fliegt, einer schießt. Wäre eine Variante gewesen. Andere Variante, zweiter AH64. Ne, also wäre auch eine Variante gewesen. Oder einer den Kampfhubschrauber und ein anderer einen Transporthubschrauber, um die Leute aufzunehmen.
Ja, oder sowas, ja.
Also solche Dinge, also es wäre schon was möglich gewesen. Ja, wir sind wieder so ein bisschen bei der Sache, technische Geschichte, geht das? Muss man dann Abstriche machen? Ich glaube schon, dass ein PC Performance dafür gehabt hätte, ohne Probleme. Bei anderen Systemen kann ich es nicht so gut einschätzen, aber ich glaube schon, dass da was gegangen wäre. Gut, haben wir jetzt leider nicht, daher machen wir jetzt einen Haken dran.
Machen einen Haken dran, genau. Oder ein Kreuz, wie auch immer. Genau, ja, und wir haben es eben schon gesagt, generell ist zu sagen, dass auch andere Fachmagazine und so weiter, die haben im Grunde genommen gelobt, diese Mischung des Spiels. Ja, also diese, wir haben gesagt, Action und Strategie, der Grafik und Sound, also hier kommt vieles zusammen, was den Erfolg, glaube ich, ausmacht. Von
definitiv, also unterm Strich kann man sagen, das ist halt ein Stück weit eine schöne Ballerei,
ja,
aber mit Anspruch.
Ja.
Und das ist eben nicht das, was man von vielen, ja, ich sag gerade diese arcade-lastigen Konsolenspiele, die es da gab zur damaligen Zeit, so, das hat sich schon stark davon, ja, distanziert, sag ich mal. Ne? Das ist schon was anderes gewesen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und im Prinzip haben wir noch so ein bisschen das Thema, ja, Versionsunterschiede, sind wir ja ein Stück weit schon drauf eingegangen. Die Grafik passt eigentlich zu allen Systemen individuell. Natürlich haben ältere Systeme einen Nachteil gegenüber neueren Systemen und natürlich haben auch die Handheld-Varianten einfach dieses Problem, dass sie da halt diesen kleinen Bildschirm haben und nicht so leistungsfähig sind und daher so ein bisschen die Übersicht verloren geht in den Versionen. Und den Sound haben wir schon besprochen, dass man relativ eindeutig eine Mega Drive von einer Super Nintendo Variante rausziehen kann und dass da halt auch so, ja, auch beim PC später gab es eine CD-ROM Variante, da war der Umfang nochmal ein bisschen größer. Man sieht es natürlich auch, die guten Versionen, es gibt ja diese Sega-CD oder Mega-CD-Variante, die sieht auch hervorragend aus mit hervorragendem Sound, wenn man sich das mal anschaut. Da ist schon viel gemacht worden. Und jede Version ist so ein bisschen individuell. Und ich glaube fast, oder man könnte fast behaupten, es lohnt sich, jede Version anzugucken.
Ja, warum nicht?
Ja, wo macht man das heutzutage? Schwierig.
Schwierig, ja.
Das ist schwierig. Ja, also es gibt es nicht bei GOG oder sowas. Es ist alles relativ schwierig, für einen PC zumindest, das zu realisieren. Man kriegt natürlich noch gut Varianten bei eBay oder sowas auf Mega Drive und Super Nintendo. Kann man gut und günstig noch kaufen. Die Version lohnt sich dann halt eher nachzuschauen. Ne?
Ja. Ja, ich vermute auch, weil das sich ja gut verkauft hat, deswegen kriegt man es auch für einen guten Preis gebraucht. Also das sollte kein Problem sein.
Also definitiv. Ne? Was heutzutage so ein bisschen schade ist, sollte man auf jeden Fall auch noch erwähnen, das Spiel hat halt so keinen Impact in heutige Spiele gebracht. Also ich denke mal, viele Leute werden Desert Strike überhaupt gar nicht kennen, wenn sie nicht in der Zeit das Spiel gespielt haben. So, die Leute, die damals das gespielt haben, die kennen das. Und ja, da ist es halt eher so das Problem, dass so geht es mir. Ich weiß nicht, ob Christian, ob es dir auch so geht. Ich hätte halt gern nochmal so ein Spiel.
Was so einen Impact hat oder
so? Was einfach nochmal ist, so wie Desert Strike.
Verstehe, ne?
Vielleicht so ein bisschen auch auf den fehlenden Multiplayer-Modus nochmal angesprochen. Vielleicht einfach nochmal, und selbst wenn es, ich sag mal, PlayStation Network oder sonst irgendwo als nur online herunterladbare Version ist, ja, das wäre doch was. Einfach neue Grafik,
Multiplayer-Modus.
Ein HD-Remake, so wie es da vielen anderen Spielen auch gibt, ja.
Ja, klar. Auf der anderen Seite, ich habe ja also ich glaube tatsächlich, es lohnt sich, wie wir eben gesagt haben, das auch durchaus eine alte Version sich nochmal zu organisieren und keine Ahnung, mit entsprechender Hardware auf einen HD-Fernseher zu bringen, weil die wir haben halt hier keine 3D-Grafik, wie wir es ja zum Beispiel bei den SuperFX-Chip-Sachen hatten und so, wo man dann sagen muss, das sieht ja polygonmäßig, das sieht nicht mehr schön aus. Aber hier, dadurch, dass es ja letztes Jahr doch pixelbasiert ist, sieht es halt auch knackig aus auf einem.
Also ich glaube, dass man das durchaus auf einer Hardware, wo man es auf einem modernen Fernseher noch bringen kann, noch ganz gewinnbringend spielen kann.
Auf jeden Fall. Ja, sollen wir uns mal den Bewertungen annähern?
Das ist wieder dieses, vorweggenommen, wie dieses typische Bild, deutsche Medien zu internationalen. Und da haben wir diesmal sogar bei den internationalen gleich drei Länder vertreten. Und das ist dann schon kurios, dass das wieder in den Bewertungen doch etwas anders rüberkommt. Aber besprechen wir das einfach mal.
Ja.
Diesmal fange ich an.
Gerne.
Ich nehme mich einfach mal vor.
Mach das mal.
Genau. Der Amiga Joker 593 hat der Amiga-Version 85% gegeben. Schon,
ganz
ordentlich.
Akzeptabel. Ja. Genau. Soll ich weitermachen?
Ja.
Okay, dann haben wir die Videogames 692, die Mega Drive-Version mit 82%.
Das gleiche vergibt die Videogames in der 193 für die Super Nintendo-Variante, also auch 82%.
Und dann haben wir den PC-Joker, der fällt ein bisschen ab, die Diskettenversion für den PC mit 75%.
Ja, ich habe jetzt leider keine Tests gefunden von der CD-ROM-Variante. Wir beide haben es ja hauptsächlich auf dem PC gespielt, wahrscheinlich beide auch die CD-ROM-Variante.
Ja,
also gefühlt bin ich da anderer Meinung als der PC-Joker, aber das ist halt auch im Kontext der damaligen PC-Spiele, da war vielleicht irgendwo was zu wenig für da.
Genau.
So, und jetzt gehen wir auf die internationalen Wertungen ein.
Ja, da haben wir Frankreich, die Zeitschrift Joypad, und da bekommt die Mega Drive Version 93%.
Oha, das ist schon viel.
Das ist schon ordentlich.
Ja. Die The One Amiga vom April 93 aus den UK vergibt auch 93%, aber diesmal dann dementsprechend für die Amiga-Version.
Ja, und nochmal auf die Insel. Die Sega Power gibt fürs Master System 92%.
Ja, und die Game Pro USA im März 93 geben 84% für die Mega Drive-Version.
Ja.
Das habe ich auch deswegen nochmal rausgekramt, weil es doch 84-93 und im Aspekt der europäischen anderen oder deutschen anderen Bewertungen, das ist ein bisschen was durcheinander.
Fällt ein bisschen
irgendwie
ab, ja.
Ne? Das ist,
ah gut, das hat man ja gerne mal Unterschiede, aber trotzdem interessant zu sehen.
Interessant zu sehen, wie unterschiedlich das halt bewertet wird. Und dann kommen wir dann direkt zu unserer Bewertung.
Kommen wir zu unserer, genau. Ich glaube, heute darf ich wieder anfangen.
Jetzt darfst du wieder anfangen, ja.
Ja, mache ich gerne. Also, ja, die... Nochmal kurz zur Erklärung vielleicht nochmal vorneweg für alle, die wieder neu dabei sein sollten. Wir vergeben 5 Punkte maximal in 0,5er Schritten und versuchen uns am Ende auf möglichst eine Wertung zu einigen. Gucken, ob wir es heute schaffen. Ich denke schon.
Letztes Mal war es schon knapp.
Ja, das ist klar. Nee, gut. Also ja, ich muss sagen, das Spiel hat mich damals beeindruckt, weil... Also aus verschiedenen Gründen, aber allein schon der Start auf diesem Flugzeugträger, irgendwie mitten im Wasser, und dann startest du das Ding und dann geht's erstmal los und dann fliegst du Richtung Land und dann, ja, dann startet das Ganze. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich diese Anfangssequenz irgendwie im Spiel mitgenommen. Also da, dann fliegt man schon mal die ersten paar Meter mit dem Hubschrauber, kann erstmal ein bisschen ausprobieren und dann geht's quasi los. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und wir haben es ja gesagt, diese Mischung aus allen möglichen Aspekten, also diese ganze strategische Geschichte, dass ich mir genau überlegen muss, eben welche Waffen habe ich jetzt dabei, habe ich genug getankt, wie viel Panzerung habe ich noch Platz im Hubschrauber überhaupt für irgendwen, muss ich irgendwo vielleicht erstmal wieder abladen und so weiter. Und dann halt auch so Dinge, die so ein bisschen unvorhersehbar sind. Klar habe ich mein Mission Briefing da, aber dann ist dann eben, was weiß ich, diesen US-Spion, den ich dann da irgendwo, ohne dass ich es weiß, da gerade befreie, und dann ergibt sich halt, wie die Mission dann weitergeht. Es ist halt packend, ja, und immer und wirklich dann zu versuchen, die Mission möglichst effektiv zu schaffen, ja, das ist herausfordernd, das macht das Ganze auch wieder spielbar. Man hat Lust, wirklich das Ding öfter reinzuwerfen, kann ich mich noch gut dran erinnern. Und dann eben auch die SNES-Version, die ich dann später gespielt habe. Die habe ich sogar noch intensiver gespielt, weil ich da einfach, ich mag es halt an der Konsole zu spielen, es ist halt mehr meine Plattform. Und ja, die Super Nintendo-Version, wie gesagt, die hat mir extrem gut gefallen. Die kann ich auch jetzt noch empfehlen. Also wer Lust hat, das nachzuholen, erholt euch gerne die Super Nintendo-Version. Ich glaube, das macht nach wie vor Spaß. Ja, wir haben es schon gesagt, Soundkulisse auch super stimmig. Insofern... Und auch wenn wir jetzt darüber sprechen, hätte ich direkt immer Lust, das Ding reinzuwerfen. Also es ist schon echt ein Top-Spiel.
Dennoch tust du dich schwer.
Ja, ich muss ja auch fair sein. Also wenn ich bei Stunt Car Racer dir schon so entgegenkommen muss. Nee, auf jeden Fall 4,5. 4,5,
ja. 4,5 gibt es, ja. Okay. Ja. Ja, also bei mir ist es so, dass ich auch absolut gehypt war von dem Spiel damals. Ich habe es super gern gespielt und ich habe ja gesagt, ich habe auch direkt, ohne mit der Wimper zu zucken, die Nachfolger gekauft. Und tue mich aber tatsächlich in der Bewertung des Spiels sehr schwer, weil es gibt halt ein paar Aspekte, die man beleuchten muss. Ja, es hat eine super Atmosphäre von Anfang an. Also das Intro kommt, man ist sofort drin und auch dieses Mission Briefing jedes Mal und auch diese strategischen Aspekte, die du schon angesprochen hast, Sounddesign, ja, also auch wirklich dieses, ja, es ist halt keine sinnlose Ballerei und man muss wirklich ein bisschen mit Köpfchen rangehen, das ist schon echt super. Andererseits, ja, also grafisch war es halt nicht immer on top, da gibt es Titel, die können das wiederum ein Ticken besser, also es ist das jetzt nicht mit absoluten Bestnoten zu bewerten und wie gesagt, ich bin ja halt nun mal dieser Multiplayer-Mann und ja, das fehlt mir so ein bisschen, wobei man, da muss man auch fair sein, das passt schon sehr gut, dass man das auch alleine spielt. Ja, ja. Und ich war da so tendenziell tatsächlich eher bei 4 von 5 Sternen. Tatsächlich. Jetzt hast du aber deine Ausführungen vorgenommen. Und wenn ich daran zurückdenke, ja, auch was ich eben eingangs sagte, ich war total gehypt von dem Spiel und mein Bruder auch. Und wir haben uns das Ding sofort gekauft und den Nachfolger auch. Kann man dann wirklich 4 geben? Schwierig, ne?
Kontext setzen mit anderen, also, Bewertungen.
Da würde ich tatsächlich sagen, da gebe ich diesmal nach und würde die 4,5 mitgehen.
Alles klar,
sehr gut. Auch wenn man jetzt... im Nachgang, nach Jahren, mit Sicherheit Desert Strike nicht als einer der herausragenden Super Nintendo oder Mega Drive Titel, aber Mega Drive vielleicht schon eher, weil es halt auch früher da drauf war.
Ja, das stimmt.
Aber beim PC würde man definitiv Desert Strike in keiner Rangliste finden können.
Möglich, ja. Möglich.
Also nicht bei den schlechten Spielen, aber bei den guten Highlights mit Sicherheit nicht. Wobei das für mich persönlich doch einer war. Und deswegen 4,5 ist unsere okay, Tobi und Pott Wertung.
Da müssen wir uns ja gar nicht die Köpfe einschlagen, ist doch gut.
Sehr gut.
Ja, ich denke, das ist, wie du schon sagst, natürlich, das ist halt so eine Bewertung. Theoretisch müsste man ja alle Spiele, die es jemals gab, in Relation setzen und das kann man halt nicht.
Das kann man nicht und man muss das im Kontext seiner Zeit sehen und wir haben ja auch gesagt, das sind sehr persönliche Bewertungen und wir haben gesagt, ja, wir machen uns das aber als Aufgabe, diese beiden persönlichen Eindrücke in eine Note zu fassen und ja, das haben wir hiermit getan und 4,5 ist ja sehr hoch gegriffen, aber wir waren halt beide davon super begeistert und ich kenne halt noch mehr Leute, die das auch wirklich gespielt haben zur damaligen Zeit, die genauso begeistert waren. Und Leute, die das halt nicht gespielt haben, im zeitlichen Kontext, also nicht bei Erscheinen, sondern viel später erst, das kann man, glaube ich, gar nicht mehr so gut bewerten.
Ja, könnte schwieriger werden. Ja,
das könnte schwieriger werden. Ne? Deswegen, wir machen das, ja, und jetzt sind wir eigentlich schon durch mit der Folge.
Da können wir mal einen Ausblick geben.
Ja.
Was uns in der nächsten Folge erwartet?
Ja, mein schlauer Zettel gräbt, ich nehme es mal vorweg, wieder einen Mega Drive Lead-Plattform-Titel. Und den wir beide mit Sicherheit viel gezockt haben und der brachiale Auswirkungen bis heute hat.
Bis heute, ja genau. Wir sprechen nämlich von FIFA International Soccer. Und wir werden insbesondere die Version PC und Super Nintendo uns vornehmen, weil die haben wir gespielt.
Genau. Genau wie hier auch, Mega Drive werden wir da natürlich auch komplett erwähnen. Und da auch mal soundtechnisch wieder ein bisschen unter die Arme greifen.
Ja,
ja, aber darauf freue ich mich schon sehr.
Ja, ich auch, auf jeden Fall. Da kann der Ball rollen, ne?
Da rollt dann der Okay.
Ja, in diesem Sinne, dann freuen wir uns auf jeden Fall wieder über Bewertungen, gerne auch in textlicher Natur bei Apple Podcasts zum Beispiel. Sternchen könnt ihr auch abgeben bei Spotify und so weiter. Ja, da würden wir uns sehr drüber freuen und ansonsten sage ich mal, in diesem Sinne hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Das war To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann hinterlass uns einen Kommentar und teile die Episode in den sozialen Netzwerken oder erzähl deinen Freunden davon. Wir freuen uns übrigens besonders über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf unserer Website tobeonpod.de.